Einen schönen guten Morgen von mir. Ich möchte zu Beginn beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns in der Bibel gibst und für deinen Sohn Jesus Christus, der dein letztgültiges Wort an uns ist. Und wir beten, dass du heute deine Eindrücke, deine gute Wahrheit, deine Ermutigung in uns prägen kannst, dass du uns aufnahmefähig sein kannst. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und zu uns redest. Amen. Hoffnung in stürmischen Zeiten. Das ist im Moment so unsere Themenreihe. Wir beschäftigen uns mit der Josef-Geschichte. Und natürlich ist es immer wieder eine persönliche Frage an uns. Haben wir tatsächlich Hoffnung in stürmischen Zeiten? Wie geht uns das selbst? Josef könnte man als Stehaufmännchen der Bibel bezeichnen. Stehaufmännchen, ich glaube, diese Teile kennen wir alle. Egal, wie wir versuchen, sie umzuwerfen, was sie aus dem Gleichgewicht bringt, immer wieder können sie sich von alleine aufrichten. Nichts kann sie letztlich aus dem Gleichgewicht bringen. Und das Geheimnis ist, sie haben einen tiefer liegenden Schwerpunkt. Wie ist das eigentlich bei uns? Wo liegt in deinem Leben der Schwerpunkt? Hast du einen tiefer liegenden Schwerpunkt? Was hat in deinem Leben entscheidendes Gewicht? Also Josef war so ein Stehaufmännchen der Bibel. Seine Brüder hatten ihn, als er 17 Jahre alt war, als Sklaven verkauft. Ich glaube, wir können gar nicht nachempfinden, was das eigentlich für eine Katastrophe bedeutet. Und dann, als es ihm 10 Jahre später einigermaßen besser ging, da macht ihm die Frau seines Chefs ein unmoralisches Angebot. Josef macht eigentlich alles richtig, er verweigert dieses Angebot und landet dann dafür im Gefängnis, weil die Frau seines Chefs ihn denunziert und behauptet, er hätte sie vergewaltigen wollen, was eine große Lüge war. Und so befindet er sich wieder in einem Loch, ohne Perspektive da herauszugeraten. Dann ein Lichtblick. Der Mundschenk des ägyptischen Königs, des Pharaos, wird kurzzeitig inhaftiert. Er hilft ihm und er sagt noch zu ihm, denk an mich, wenn du wieder in deinem Amt beim Pharao bist. Aber dieser Mundschenk, obwohl er Josef einiges zu verdanken hat, vergisst ihn einfach. Menschen können uns enttäuschen. Man könnte sagen, Josef wurde zigfach in seinem Leben umgehauen. Aber er fing sich jedes Mal wieder. Josef kam durch sein Vertrauen auf Gott, weil er an einen guten Gott glaubte, ganz egal, in welchen schlechten und schwierigen Umständen er stand. Er kam durch sein Vertrauen auf Gott und Gottes Kraft immer wieder auf die Beine und eigentlich sogar stärker als zuvor. Josef hatte eine ganz tiefe Verankerung. Er hatte einen verwurzelten Glauben. Sein Glaube an einen guten Gott und Gottes gute Möglichkeiten hielten ihn im Gleichgewicht. Jesus hat einmal im Johannesevangelium gesagt, das Weizenkorn muss in die Erde und sterben, bevor es Frucht bringt. Ich denke, wir haben es doch alle lieber rosarot. Am liebsten gute Zeiten und die schlechten sparen wir aus. Was meint Jesus damit, das Weizenkorn muss in die Erde und sterben, bevor es Frucht bringt? Ganz offensichtlich muss für unsere Persönlichkeitsreifung immer wieder auch etwas sterben. Was denn? Unser natürliches Allmachtsdenken. Das haben wir nicht immer so bewusst, aber ist es nicht so, dass wir gerne unabhängig sein wollen, selber die Kontrolle über unser Leben haben wollen, selbst alle Fäden in der Hand führen? Wir haben unsere Sicherheitsmechanismen, auf die wir bauen. Eine ganze Menge Egoismus bringen wir natürlicherweise mit. Wir drehen uns um uns selbst, um unsere Bedürfnisse. Und dabei ist es dann eigentlich egal, ob wir uns so um unsere Bedürfnisse drehen, dass es uns ganz offensichtlich immer um uns geht oder wir immer Selbstmitleid haben oder uns selbst verurteilen. Das ist ja kein anderes Drehen um sich selbst. Und Gott weiß, diese negativen Dinge, diese inneren Haltungen, die müssen sterben in unserem Leben. Und oft tun sie das nicht durch gute Zeiten. Es gibt ein Zitat von Swindle, der hat einmal gesagt, im Blick auf die Helden der Bibel, auf vorbildliche Christen, tatsächlich waren es die harten Zeiten, durch die diese Menschen das erreichten, was sie brauchten, um zu wirklicher Größe heranzuwachsen. Kann es also sein, dass wir dankbar werden sollten für Probleme, dass wir dankbar werden sollten für Schwierigkeiten in unserem Leben, für Herausforderungen, für Prüfungen, weil wir eben gerade darin eine Chance haben zu reifen? Letztes Mal haben wir anhand der Josef-Geschichte Schwierigkeiten neu bewertet. Wir haben gesagt, Schwierigkeiten sind Trainingslager, um zu reifen. Und wir sehen solche langen Warte- und Reifezeiten ja durchaus bei vielen Menschen in der Bibel. Da ist Mose, der erst 40 Jahre Schafe hütet, bevor er dann der große Befreier des versklavten Volkes wird. Oder wie viele Jahrzehnte hat Abraham auf den verheißenen eigenen Sohn gewartet? Selbst Paulus, der eine faszinierende Bekehrungsgeschichte hat, ist erst mal 3 Jahre in Arabien sozusagen wie untergetaucht, bevor er öffentlich seinen Dienst antritt. Und auch Josef begegnet uns hier wieder als vergessen im Gefängnis, erneut 2 Jahre lang in einem dunklen Loch in Ägypten ohne menschliche Perspektive. Während wir warten in unserem Leben, haben wir die Chance zu reifen. Denn in all dem wirkt ja Gott, der die Fäden in der Hand hält. Und wir können den Weg, den Gott mit uns geht, unsere Reifeprozesse eben nicht einfach abkürzen. Aber Gottes Tag, Gottes Stunde für uns wird kommen. Und darauf können wir vertrauen. Und darauf hat Josef darauf getraut. Wenn Gottes Stunde kommt, dann wird nämlich nichts mehr sein wie vorher. So erlebte das Mose, als er plötzlich vor einem brennenden Dornbusch stand und Gott ihm begegnete. So erlebte das David, als plötzlich der Prophet Samuel kam und ihn zum König salbte. Und auch das dauerte ja noch lange, bis sich dieses Königtum verwirklichte. Und das geschah an dem Tag, an dem Jesus am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht. Und irgendwann werden Posaunen schallen und Jesus wird wiederkommen. Und dann wird auch nichts mehr sein wie vorher. Es gibt Warteprozesse, aber all das sind Zeiten, in denen wir reifen können. Wir dürfen Gott, dem Meister Weber, vertrauen, der das Muster unseres Lebens gut wirkt. Wir können gefestigt, gegründet in Gott sein. Und während wir warten, können wir Gott vertrauen, dass wir reifen dürfen und er Prozesse für uns zum Guten lenkt. Und so finden wir das auch vor in unserer Josef-Geschichte in Kapitel 41. Plötzlich bricht Gottes Zeit an nach 2 Jahren. Der Pharao träumt. 2 Jahre waren inzwischen vergangen. 2 lange Jahre für Josef in einem dunklen Gefängnisloch. Eines Nachts dann aber hatte der Pharao einen Traum. Beunruhigt rief er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner konnte es deuten. Und jetzt kommt die große Stunde des Mundschenks. Es klingelt endlich bei ihm nach 2 Jahren. Da war ja noch was. Er meldet sich beim König. Heute muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe. Josef fällt ihm ein. Er erzählt dem König davon. Und der Pharao fackelt nicht lange und lässt Josef aus dem Gefängnis holen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist Gottes Zeit da. Der Pharao hatte Träume. Im ersten Traum waren 7 fette Kühe aus dem Nil gekommen. Und dann waren 7 magere gekommen und hatten diese fetten Kühe verspeist und schweißgebadet, wacht er auf und ist beunruhigt, weil er irgendwie den Eindruck hat, das ist nicht einfach nur so ein Traum, da steckt etwas dahinter. Er schläft wieder ein und träumt im Grunde etwas ganz Ähnliches. Eine volle, prächtige, dicke Ähre ist zu sehen und dann eine dünne, magere und die fette Ähre wird ausgerechnet von der mageren verschlungen. Und er wacht wieder auf und ist zutiefst beunruhigt. Er hat Angst und keiner kann ihm diese Träume deuten. Aber Gott hat alles inszeniert. Der Mundschenk erinnert sich. und Josef, gerade noch in einem dunklen Rattenloch, ohne menschliche Hoffnung, erscheint ein paar Stunden später, das können wir uns vorstellen, wahrscheinlich in eine Parfümwolke gehüllt, geschniegelt, gestriegelt, rasiert, in hübschem Gewand vor dem mächtigsten Mann des Volkes. Josef hat diese Wartezeiten überstanden und ist gereift, gefestigt, gegründet in seiner Persönlichkeit. Während wir warten und dabei reifen, wirkt Gott. Das hat Josef erfahren. Und nun ist es soweit. Der Pharao sagt ihm: Letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König, und keiner kann ihn deuten. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort, nachdem du sie gehört hast. Und jetzt ist es bemerkenswert, wie Josef reagiert. Er sagt: Ich selbst kann das nicht. Ich selbst kann das nicht. Was für eine Demut, dass er sich diese Gabe nicht auf die eigene Fahne schreibt, dass er sich jetzt nicht profiliert, denkt: Okay, ich wurde so lange gedemütigt, jetzt komme ich groß raus. Jetzt sage ich dem mal: Ja, ich hatte schon öfter Träume und es kam immerhin mit meiner Deutung. Er sagt: Ich selbst kann das nicht. Aber Gott, Josef verweist auf seinen Gott. Und jetzt ist es erstaunlich, er verweist ja nicht nur auf Gott, sondern er gibt eine Prognose, ohne die Träume zu kennen. Er sagt: Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Bei Josefs Biografie ist es erstaunlich, er glaubt immer noch an einen guten Gott, der in dieser Situation dem Pharao kein Gericht ankündigt, sondern der dem Pharao etwas Gutes anzukündigen hat. Und er sagt, beide Träume bedeuten dasselbe, nachdem der Pharao ihm die Träume erklärt hat. Gott sagt dir, was er vorhat. Und noch einmal, Gott lässt dich wissen, was er tun will. Immer wieder Gott. Das Geheimnis, sich immer wieder aufzurichten und Größe zu zeigen, das liegt darin, dass Josef mit Gott rechnet, Gott an die erste Stelle setzt, Gott absolut vertraut. Es ist so erstaunlich, wie er reagiert. Er bekommt keine Panik vor dem König von Ägypten. Kein Versuch, sich in den Vordergrund zu spielen, nur Worte eines bodenlosen Vertrauens in Gottes Güte. Gott wird Gutes geplant haben. Gott wird, was für ein Vertrauen. Demut. Josef sagt: Gott handelt hier und bei ihm ist alles unter Kontrolle. Und deshalb hat Josef nämlich auch Mut, weil er zu diesem Gott gehört. Es ist erstaunlich, erstaunlich, was wir bei Josef sehen. Sein Geheimnis ist sein Gottvertrauen, sind Demut und Dankbarkeit. Zu dem Zeitpunkt ist Josef etwa 30 Jahre alt und er wird 110 Jahre alt werden. Und wer die ganze Geschichte liest, der kann wieder staunen, dass es in Josefs Leben keine Bitterkeit gibt, keine Anklage, keine Rache, keine Vorwürfe. Wie hat er das geschafft? Mit 30 ist sein Leben schon so umkämpft gewesen. So viel Krisen, so viel Schattenseiten, dass es kaum in ein langes Leben passt. Und er hat das alles schon mit 30 hinter sich gebracht. Wie ist das? Gegen wen bist du in deinem Leben bitter? Wo sind bittere Wurzeln in deinem Leben? Wem machst du eigentlich Vorwürfe, wer dir mal im Weg stand, dir einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat? Wem würdest du gönnen, dass ihm auch mal was Schlechtes passiert? Wo sind sowas wie Rachegedanken in deinem Leben? Vielleicht nicht so krass und ganz negativ, aber so eine Abreibung würde der und der Person vielleicht doch mal gut tun. Wem machst du Vorwürfe, dass du nicht so weit gekommen bist, wie du gerne wärst? Bei Josef finden wir all das nicht. Und ich meine, wem könnte er Vorwürfe machen? Wem gegenüber könnte er alles bitter sein? Wie oft ist er enttäuscht worden? Wie oft ist ihm übel mitgespielt worden? Was hat er leiden müssen, weil andere Dinge vermurkst haben? Was ist sein Geheimnis? Sein Geheimnis ist Dankbarkeit. Er ist so voller Dankbarkeit seinem Gott gegenüber, dass das Negative einfach keinen Platz hat, sich festzukrallen und einen Grund in seinem Leben zu finden. Was der Pharao hier vor sich sieht, das ist eine Persönlichkeit, durchlebt, geläutert, gereinigt in den Tiefen des Lebens und bewährt. Was der Pharao da sieht, ist eigentlich wie pures Gold. Gottvertrauen, Demut, Dankbarkeit. Und Josef deutet die Träume und sagt, diese fetten Kühe und diese dicken Ähren, das sind 7 gute Jahre. Da wird es Rekordernten geben in Ägypten. Aber dann werden 7 magere Jahre kommen. Hungersnot wird kommen. Aber sei nicht beunruhigt, das ist ja Gottes Stunde. Gott lässt es uns im Voraus wissen. Gott hat einen guten Zeitplan. Er hat Gutes vor. Er führt die Regie. Und Josef stellt sich in den Hintergrund. Er gibt Gott alle Ehre. Immer wieder verweist er auf Gott. Und dann gibt er noch schnell einen Crashkurs in moderner Managementlehre. Er hat den Mut, diesem Pharao noch einen Rat zu servieren. Also du brauchst jetzt einen Mann, der Verantwortung übernimmt. Einen Mann mit Managerfähigkeiten, der Organisationstalent besitzt, der den Überschuss einlagern kann, der Kornspeicher baut, der weise all das Gute verwalten wird in den 7 guten Jahren, um dann in den schlechten Jahren damit Haus zu halten. Aber Josef bringt sich nicht selbst ins Spiel. Das wäre ja jetzt leicht gewesen. Er wartet auf Gott. Josef ist in seinem Vertrauen auf Gott so gefestigt, dass er ein Stehaufmännchen ist. Er sagt immer wieder, ich selbst kann das nicht und verweist auf Gott. Aber Gott kann. Und kein Wunder, dass dann in Vers 37, Vers und folgende, der Pharao sagt und sein ganzer Hofstaat mit ihm, also wir finden für diese Aufgabe doch keinen besseren Mann als Josef. In ihm wohnt der Geist Gottes. Ist es nicht faszinierend, dass Gott jetzt so durchscheinbar wird in diesem selbstsicheren, aber zutiefst demütigen Mann, der sich Gott unterstellt? Dass eigentlich Gott zu sehen ist? Dass so ein ungläubiger Pharao, der zur Deutung seiner Träume lauter Wahrsager ruft, die auch mit ihrem Latein am Ende sind, sagt, in ihm wohnt der Geist Gottes? Das Geheimnis, sich immer wieder aufzurichten und Größe zu zeigen, ist das Vertrauen in Gottes Güte und Macht. Und ich denke, wenn Josef uns Ratschläge geben würde, dann würde er das als erstes sagen. Vertrau in deinem Leben Gottes Güte und Gottes Macht, Gottes guten Möglichkeiten. Menschen können dich enttäuschen, ständig und immer wieder. Und Umstände können dich fast zu Fall bringen. Aber es ist Gottes Sache, dich zu dem zu machen, was Gottes Plan entspricht. Stell dich Gott zur Verfügung, vertraue ihm. Gott hat gute Pläne. Warte auf Gottes Zeit, selbst wenn es lange dauert. Und dann nutze Gottes Gelegenheiten zu Gottes Ehre. Und das Nächste, was uns Josef sicher sagen würde, wäre, habe Demut. Demut. Vielleicht sehr unpopulär, weil auch falsch verstanden. Demut heißt ja nicht, und ich glaube, das habe ich hier schon sehr oft gesagt, von sich selbst gering zu denken. Josef dachte von sich nicht gering. Er war sich seiner Begabung seines Gottes sehr bewusst. Deshalb tritt er selbstsicher vor den Pharao. Demut ist nicht ein Mangel an Selbstsicherheit gegründet in einem Vertrauen an Gott, sondern ist einfach weniger an sich zu denken. Deshalb kann er dem Pharao gegenüber dauernd sagen, Gott wird, Gott hat, Gott macht. Also Demut, sich Gott zu unterstellen, aber im Namen Gottes, mit Gottes Möglichkeiten, selbstbewusst Gelegenheiten zu ergreifen. Aber Gott zu unterstellen bedeutet eben auch, unsere kurzfristige Sicht, was überhaupt gut ist für unser Leben, beiseite zu schieben. Und Gottes langfristiger Übersicht zu unterstellen. Gott weiß viel besser, was langfristig für alle gut ist. Demut heißt, Gott zu ehren, aber dann eben auch aus diesem sich Gott unterstellen, einen ungeheuren Mut zu gewinnen, Situationen anzupacken, zu Größe aufzulaufen, die eigenen Grenzen aufzugeben, die eigene Komfortzone zu erweitern, Probleme willkommen zu heißen und mit Gott da durchzugehen. Und dabei heißt es nicht irgendwie etwas Böses gut zu heißen. Eine Hungersnot ist nicht gut und die sollte auch Josef nicht schönreden. Nein, Böses kommt nicht von Gott und das sollen wir auch nicht schönreden. Gott ist gut, immer absolut gut und er schickt nichts Böses. Aber wir sollen Gott vertrauen, dass er mit allem Bösen fertig wird und dass er die Kontrolle in allem Bösen behält und durch alles Böse hindurch seine gute Segens- und Heils- und Friedensgeschichte schreiben wird. Seine Liebesgeschichte mit unserem Leben. Und deshalb denke ich, wäre das Dritte, was uns Josef mit auf den Weg geben würde, kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben und danke Gott ohne Stolz. Dank ist ja die Bewahrung von Gnade in unserem Leben. Gnade hält unser Herz weich. Dann ist in unserem Herzen kein Platz für Negatives, für Bitterkeit, für Vorwürfe, für Klage, für Anklage, für Selbstmitleid, für Selbstzerstörung, für Selbstverdammnis. Wenn wir dankbar sind, und Josef war Gott dankbar, dann können wir zur Größe auflaufen wie geläutertes Gold, auf Gott verweisen, zu Gottes Ehre leben, mit zwei Beinen im Leben, ohne von Bitterkeit angefressen zu werden durch unser Leben hindurch. Dann können wir solche Stehaufmännchen sein. Das geht nur im Vertrauen auf Gott, wenn wir uns Gott unterstellen und demütig bleiben, aber deswegen gerade Mut haben und indem wir uns ein dankbares Herz, ein weiches Herz bewahren, wo Negativität keine Ansatzpunkte findet. John Bailey hat in einem seiner Bücher geschrieben, und das nachdem drei seiner Kinder gestorben sind, das jüngste war gerade 5 Jahre, als es an Leukämie starb. Er erzählt von einer Begebenheit in einem kalten Winter. Er lief aus dem Haus heraus, draußen zum Zaun, wo der Briefkasten stand. Er war hemdsärmlich und die Kälte war beißend. Und er nahm aus dem Briefkasten den angekommenen Blumen- und Samenkatalog für das nächste Jahr. Und er blätterte in diesem Katalog und sah die Blumen und die Farben und er vergaß die beißende Kälte darüber, dass er eigentlich draußen hemdsärmlich stand. Und diese Erfahrung war für ihn ein Bild und er nahm es als christliche Erfahrung. Er sagte, wir werden alle Winter erleben, alle kalte Zeiten in unserem Leben haben. Und wir werden die Kälte natürlich genauso empfinden wie Menschen, die nicht mit Christus unterwegs sind. Aber wir haben die Bibel, einen Blumen-, einen Samenkatalog. Wir können die Farben sehen, wo alle anderen nur grau sehen. Und wir können den Frühling schon riechen und können im Glauben mit den inneren Augen den Sommer schon vorwegnehmen. Und wir haben eine erste Frucht, nämlich Christus, unseren auferstandenen Herrn, mit dem sich alle Hoffnung für unser Leben hier und erst recht in Ewigkeit verbinden. Und ich denke, das ist ein schönes Bild, was wir mitnehmen können. Jemand soll mal gezählt haben, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es 7474 Zusagen in der Bibel gibt. Und jede dieser Zusagen ist ja die Botschaft, hey, vertrau mir. Vertrau mir gerade in den dunklen Zeiten deines Lebens, in stürmischen Zeiten, wenn du denkst, du sitzt in einem Loch. Vertrau mir und halte an mir fest, es lohnt sich wirklich. Und heute feiern wir Abendmahl in Gruppen. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns ja an nichts anderes als Jesus Christus, unseren Herrn. Und Abendmahl ist die Einladung, dass wir heute, wenn wir Abendmahl feiern, eingeladen sind, neu Jesus Christus zu vertrauen. Er ist ja das letztgültige Wort, das uns Gott zugesprochen hat. Er ist die Frucht in dem Blumenkatalog. Jesus ist der Weg, den wir gehen können. Er bleibt die Wahrheit, auch in stürmischen Zeiten. Und er ist das Leben in stürmischen Zeiten. Jesus Christus ist als Gott in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, an unserem Leben Anteil nimmt, mit uns leidet, selbst für uns leidet, alle Schuld überwindet, alle Distanz zu Gott, damit wir Kinder Gottes werden können, der uns unsere Schuld vergibt, der uns erlöst von Bitterkeit und Groll, von Undankbarkeit, von Rachegedanken, von Neid, von Vorwürfen, von einem Verkrümmtsein auf uns selbst, damit wir in eine lebendige Perspektive einsteigen können und solche Stehaufmännchen sein können in stürmischen Zeiten. Und deshalb ist Abendmahl eine Einladung. Komm, es ist alles bereit. Vertrau mir. Vertrau dein Leben mir heute neu an. Ich möchte beten und ich werde beim Gebet einladen, wer heute sein Leben neu an Gott festmachen möchte, an diesem Jesus Christus, der die lebendige Hoffnung ist für deine Situation jetzt und die Situationen, die noch kommen werden. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, damit wir immer Hoffnung haben. Damit unser Vertrauen einen tiefen Anker hat, eine tiefe Berechtigung. Dass wir tatsächlich bodenloses Vertrauen haben können, ganz egal, wie uns Menschen begegnen und mitspielen und ganz egal, durch welche Umstände wir gehen müssen. Alles dürfen Reifeprozesse sein. Was für ein Geschenk. Und wir dürfen Probleme willkommen heißen, statt auf sie zu starren wie so ein Kaninchen auf die Schlange. Es gibt ein Leben in Furchtlosigkeit, weil deine Liebe alle Furcht vertreibt. Weil wir in dir so tief geborgen sind. Jesus, du lädst uns heute neu ein. Du stehst mit offenen Armen vor uns, mit deinen durchbohrten Händen, und lädst uns ein, dass wir in deine Umarmung finden. Dass wir dich Herr sein lassen, der die Kontrolle behält in unserem Leben. Und ich möchte jetzt einladen, dass wer neu Jesus die Kontrolle über sein Leben geben möchte, Jesus neu Herr sein lassen möchte in seinem Leben, dass der jetzt einfach aufsteht, zeichenhaft. Danke, Jesus, dass wir immer wieder neu uns zu dir stellen dürfen, dich dir unterstellen dürfen. Mit allen unseren Situationen, die wir jetzt schon sehen, die wir noch nicht sehen. Danke, Jesus, dass du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist, dass wir, wenn wir dir nachfolgen, unter deiner guten Herrschaft leben, im Vertrauen zu dir leben, immer und ewig Hoffnung haben, vertrauen dürfen, Demut finden, mutig sind, dankbar sind, weich bleiben. Jesus, danke, dass du mit deinem Segen da bist für jeden, der so einen inneren Entschluss jetzt gefasst hat. Wir stellen uns so unter deinen Segen für diese Bekräftigung, was immer wir damit jetzt verbinden, dass uns das nicht geraubt wird, sondern dass du daraus eine Frucht formst in unserem Leben. Amen.